Herzlich willkommen zum Podcast des ITM zum Thema die neue europäische Datenschutzgrundverordnung. Ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten ein wenig erklären, wie es zur EU-Datenschutzgrundverordnung kam und schon auf erste Probleme im Umgang mit der EU-Datenschutzgrundverordnung eingehen. Zur Vorgeschichte muss man wissen, dass es in Deutschland, Frankreich und Großbritannien drei verschiedene Datenschutzmodelle gibt. Die Franzosen lieben den Schutz sensitiver Daten. Sie folgen der alten Zwiebeltheorie, wonach Datenschutz besonders dem Schutz sensibler Daten dient und dann abgestuft ein Schutzregime aufgebaut wird für nicht so sensible Daten und freie Daten. Die Briten hatten immer schon das Modell der Notification. Das heißt, man durfte alles machen, was man eigentlich im Kern wollte, solange man das notifizierte bei einem Data Protection Registrar. Wir in Deutschland haben das schärfste Datenschutzmodell der Welt letztendlich mit dem Grundsatz, dass im Zweifel, wenn man wissen will, ob man personenbezogene Daten verarbeiten kann, gilt ein klares Nein. Also es gilt das sogenannte Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Ein Problem im Konzert der verschiedenen Datenschutzstimmen war immer schon das Land USA, weil dort ein ganz anderes Datenschutzniveau und Datenschutzverständnis herrscht, das sich im Kern vor allem auf den Schutz von Datenverarbeitung gegenüber dem Staat richtet. Darüber hinaus haben die Amerikaner das Problem, dass seit 9/11 sie eine ganz besondere Sensibilität für die nationale Sicherheit haben, aufgrund derer es den Sicherheitsbehörden erlaubt ist, vieles zu tun, was man sich bei uns nicht vorstellen kann. Spätestens durch Snowden ist dann eine Art Clash of Cultures entstanden. Das französische, das britische, das deutsche und das amerikanische Datenschutzmodell prallten aufeinander und waren kaum auseinander zu dividieren. In dieser Situation musste man etwas tun. Angefangen hat in Brüssel Viviane Reding. Im Januar 2012 verabschiedete sie einen ersten Plan für ein vereinheitliches Datenschutzniveau in Europa. Dieser Plan wurde von dem legendären Jan-Philipp Albrecht aufgenommen, einem jungen Europaparlamentarier der Grünen, der es geschafft hat, diese Entwurfsideen von Frau Reding ins Parlament zu bringen und dann am 12. März 2014 eine erste große Fassung einer EU-Datenschutzverordnung verabschiedet hat. Dieser Entwurf ist dann aber nochmal vielfach verändert worden in sogenannten Triloggesprächen. Da hat sich der Ministerrat und das Parlament zusammen mit der Kommission versucht zu verständigen über die Grundlagen des EU-Datenschutzrechts. Und dann kam es kurz vor Weihnachten am 15. Dezember 2015 tatsächlich zur Trilogeinigung, die aber damit verbunden war, dass zahlreiche lobbyistische Einflüsse auch mit berücksichtigt werden mussten. Das Ganze wurde dann am 4. Mai 2016 im EU-Amtsblatt veröffentlicht und ist dann auch am 26. bzw. 27. Mai 2016 in Kraft getreten. Wir müssen jetzt 2 Jahre abwarten. Es gibt eine Übergangsfrist von 2 Jahren. Das heißt aber, dass ab Ende Mai 2018 wir eine völlig veränderte Datenschutzwelt haben, weil Verordnung heißt, nochmal europarechtlich erläutert, dass es keiner Umsetzung mehr des europäischen Textes bedarf, sondern die Verordnung direkt unmittelbar für den Bürger gilt. Das heißt, wir werden also keine großen Umsetzungsgesetze oder Ähnliches haben. Wir werden ein paar Rahmengesetze aufgrund von Öffnungsklauseln in der Verordnung haben. Aber im Kern ist die Verordnung absolut verbindlich und zwar sogar im Wege der sogenannten Vollharmonisierung. Das heißt, alle nationalen Bestimmungen, die unterhalb des Niveaus der Datenschutzverordnung oder darüber hinausgehen, gelten nicht mehr. Was das Wort gelten heißt, wissen wir auch nicht. Das ist nämlich die Schwierigkeit. Wir haben eine ganze Reihe von Bestimmungen, die wahrscheinlich im deutschen Recht abgeschafft werden müssen. Die Frage ist aber, ob sie dann wirklich abgeschafft werden müssen oder ob sie dann schon schlichtweg mit Stichdatum Ende Mai 2018 nicht mehr angewandt werden dürfen. Die ältere Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs legt Letzteres nahe. Das heißt, man darf nicht darauf warten, dass irgendwas außer Kraft gesetzt wird. Ab Ende Mai 2018 gelten ganz viele Bestimmungen in Deutschland eben nicht mehr. Was gilt zum Beispiel alles nicht mehr? Es gilt weder das alte BDSG noch die alten Datenschutzgesetze. Es müssen Berge von Spezialgesetzen zum Datenschutzrecht, zum Beispiel im Sozialdatenschutzrecht oder im kirchlichen Datenschutzrecht, angepasst werden. Es wird außer Kraft treten grob weite Teile des Telemediengesetzes. Es wird außer Kraft treten wahrscheinlich das Kunsturheberrechtsgesetz, in dem sich noch befindet das Recht am eigenen Bild. Und wie gesagt, es wird für den Gesetzgeber jetzt darauf ankommen, ganz viele nationale Gesetze anzupassen. Wir haben in Deutschland leider ein kleines taktisches Problem. Wir haben noch Bundestagswahlen im nächsten Jahr. Das heißt, sowohl das Bundesministerium des Inneren, das federführend das Thema an sich annimmt, als auch die Landesgesetzgeber haben hier große Zeitprobleme, überhaupt passend mit entsprechenden Gesetzen überzukommen. Ja, steigen wir mal in die Richtlinie selbst ein. Dann werden wir feststellen, dass auch das Konzept des Datenschutzrechts ziemlich unbefriedigend ist. In Artikel 1 Absatz 1 heißt es als oberstes Ziel der Verordnung Free Movement of Personal Data. Es wird nur ganz allgemein beschrieben, dass es so etwas gibt wie Datenschutz, das aber immer abgewägt werden muss mit dem Grundsatz der Datenverkehrsfreiheit. Hier macht sich nochmal ein besonderes Problem mit Brüssel deutlich. Brüssel kann Datenschutz anscheinend traditionell nicht als Datenschutz mit all den Verästelungen, die wir in Deutschland haben, denken. Man kennt kein Recht auf informationelle Selbstbestimmung, man kennt kein Recht auf Integrität der IT-Systeme, man kennt kein Fernmeldegeheimnis. So dass man ganz allgemein in der Verordnung an dieser Stelle jedenfalls nur von Datenschutz redet und das noch als abzuwägendes Gut mit einem Grundsatz der Datenverkehrsfreiheit sieht. Die Datenverkehrsfreiheit ist eigentlich eine Ableitung von der Waren- und Dienstleistungsfreiheit, die hier zum obersten Abwägungsgrund gemacht wird. Deshalb ist erstaunlich, dass künftig der Datenschutzbeauftragte auch nicht mehr Datenschutzbeauftragter heißt, sondern Beauftragter für Datenschutz und freien Datenverkehr. Das wird schwierig sein, für das Selbstverständnis der Datenschutzbeauftragten damit klarzukommen. Das ist aber nicht das Einzige, was unausgereift ist in dem Konzept der Datenschutzrichtlinie und Datenschutzverordnung. Denn der Punkt ist, es ist überhaupt nicht klar, wie sich das neue Datenschutzsystem einbettet in so Fragen wie Dateneigentum, Datenqualität, woher die verschiedenen Prinzipien kommen, die in der Verordnung sind. All das werden wir noch zu klären haben. Wichtig ist auch noch eins zu verstehen, nämlich das Prüfungsraster hinter der Verordnung. Dieses Prüfungsraster ist zentral. Man muss anfangen, typischerweise mit Artikel 75, denn darin stehen die Regeln über das IZVR, das internationale Zivilverfahrensrecht. Denn abhängig vom IZVR entscheidet das jeweilige nationale Gericht über dann das anwendbare Recht, das ist das IPR, also erst Artikel 75 IZVR, dann Artikel 3 das IPR und erst wenn wir die beiden Hürden genommen haben, können wir einsteigen in das materielle Recht der Verordnung. Dieses materielle Recht richtet sich im Kern nach deutschem Muster. Das heißt, in Artikel 6 ist die Zentralbestimmung der Verordnung, steht drin, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zweifel verboten ist. Das wird untermauert durch den Begriff only if, nur. Also das erinnert uns deutsche Juristen an § 4 BDSG. Und nur in bestimmten Anwendungsfällen, Ausnahmefällen, kann man ausnahmsweise mal eine Datenverarbeitung machen. Damit das Verbot der Verarbeitung personenbezogener Daten zum Tragen kommt, müssen allerdings allgemeine Prüfungsvoraussetzungen überstanden werden. Das ist einmal in Artikel 2 der Grundsatz, dass eben personenbezogene Daten im Sinne von Artikel 4 verarbeitet werden. Zweitens, dass wir überhaupt eine Verarbeitung haben im Sinne von Artikel 4 Absatz 2. Und drittens, dass keine besonderen Ausschlussgründe vorliegen. Wenn diese drei Bedingungen gegeben sind, dann kommt das Only If zum Tragen, das Verbot, das nur durch Spezialgesetze oder spezielle Ermächtigungsgrundlagen ausgehebelt werden kann. Ja, soweit erstmal die Einführung in die Verordnung. Im nächsten Text erläutere ich Ihnen noch einmal dann die Grundsätze IZVR und IPR. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.